Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Die Berlinale ist seit gestern Abend eröffnet und auch wir ziehen wieder mitten ins Geschehen an den Potsdamer Platz. Ab heute Mittag zeichnen wir unsere Gesprächssendungen immer um 14 Uhr auf im Berlinale Open House direkt gegenüber vom Festivalpalast und dort können Sie gerne hinkommen. Jetzt aber sind wir noch im Berliner Funkhaus und ich freue mich über einen Gast, der schon über 20 Mal mit seinen Filmen auf der Berlinale war, rekordverdächtig, Rosa von Braunheim. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich bin hier mit meinem rosa Schweinchen, denn wir haben ja das Jahr des Schweins, ne, im chinesischen Kalender.
Okay, und dieses kleine rosa Plastik-Gummischwein bleibt hier jetzt auf dem Tisch oder unterm Tisch?
Ja, das bleibt hier am Tisch, das ist ganz entzückend. Wir verstehen uns gut, will ich nur dazu sagen.
Was war Ihr aufregendster Moment in der Berlinale-Geschichte?
Naja, der aufregendste war sicher der erste Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern Situationen, der er lebt. Das war 1971 im Forum des jungen deutschen Films. Und das war insofern spannend, weil das Kino war erstmal völlig leer. Und dann, als es dunkel wurde, strömten die Massen nur so rein. Das waren natürlich alles Leute, die damals noch Angst hatten, wenn sie in schwulen Film gehen, dass sie dann als schwul identifiziert werden. Und dann sahen die einen Film, der so radikal war und auch die Schwulen im Grunde genommen beschimpfte als unpolitisch und nicht aktiv und nur an Kitsch interessiert und sich flüchten sozusagen in Traumwelten. Und ich forderte auf, dass sie was tun für ihre eigene Emanzipation. Ja, da kriegte ich sehr viel Schimpfe und gleichzeitig war es auch sehr produktiv und wir haben den Film immer mit Diskussionen gezeigt.
Auf den Film werden wir bestimmt noch genauer eingehen. In diesem Jahr haben Sie auch einen Film bei der Berlinale eingereicht. Der ist aber, glaube ich, nicht genommen worden.
Nee, der ist nicht genommen worden, obwohl das der schönste Film der ganzen Berlinale ist. Der heißt Darkroom, tödliche Tropfen und ist ein authentischer Fall eines schwulen Serienmörders, der zwischen 2012 und 2015 agiert hat. Ja, der Film wird im Herbst ins Kino kommen. Irgendwann später wird es ja auch ins Fernsehen kommen.
Also der Film ist auf dem Weg zum Publikum.
Der ist auf dem Weg zum Publikum und ich bin sehr, sehr stolz auf den Film und man muss auch gönnen können. Ich war so oft auf der Berlinale, also da sind schon die tollsten Filme nicht angenommen worden und dann haben die Preise woanders bekommen. Also ich bin da sehr frohgemut.
Rosa von Braunheim, wir haben eine Stunde Zeit zum Reden über Erfolge und Skandale, über schwulen Aktivismus, über Ihre zwei Mütter und die Frage, wie wird man reich und berühmt? Wann und was haben Sie zuletzt in Ihr Tagebuch geschrieben?
Also, jetzt will ich erstmal nochmal das Schweinchen grunzen lassen. Ich habe gerade jetzt für dich ein Gedicht geschrieben, heute Morgen.
Wir kannten uns doch noch gar nicht.
Ja, aber das ist ja telepathisch. Ich hatte natürlich, ne, in meinen Gedanken bist du natürlich mir sehr vertraut. Und deswegen habe ich geschrieben, Hirn verbrannt, ich lasse den Käse schmelzen. Auf einer deutschen Wiese Dromedare und eine Frau von 100 Jahren. Ich bin allein und wünschte, es wäre Weihnacht.
Was hat denn das mit mir zu tun?
Das musst du selber deuten, ne? Also es gibt noch ein zweites Gedicht. Zickig bin ich nicht und auch nicht schön, aber kunterbunt mit einem Ohr an deinem Arsch. Ich höre, wie du mit mir Selbstgespräche führst und an mich denkst.
Habe ich gestern gemacht.
Ja.
In der Vorbereitung. Okay, also Gedichte stehen in dem Tagebuch, ja?
Ich schreibe sehr viel Gedichte, ja. Das sind so automatische Gedichte. Ich kann nichts dafür, also es kommt aus mir raus. Und so male ich auch, sehr kindlich. Und schreibe meine Drehbücher und mache auch so meine Filme. Und das macht unheimlich viel Spaß. Also ich bin in einer sehr guten Phase. Ich bin ja noch sehr jung und habe noch viel vor.
72?
Ich werde 77. Ne? 77. Das ist eine Schnapszahl und das ist ja heute, nachdem die Leute alle über 100 werden oder so, ist das doch relativ jung.
Dieses sich ausdrücken wollen hat mit dem Schreiben begonnen. Tagebuch, Gedichte, automatisches Schreiben. Dann kam die Malerei. 60er Jahre, Studium unter anderem an der Hochschule der Bildenden Künste in Berlin, West-Berlin. Sie waren Mitte, Ende 20. Mit was für Träumen?
Ich war Anfang 20, als ich studiert habe. Ich kam ja aus Frankfurt, wo ich als Teenager gelebt habe. Dann kam ich nach Berlin, die große Stadt. Und das war natürlich aufregend. Also sozusagen sich sexuell befreien. Die Schwulenszene war relativ offen, obwohl es damals noch kriminalisiert war. Drogen und so weiter. Und die Nächte durchgetanzt und von Kreuzberg nach Schöneberg gelaufen, von einer Kneipe zur anderen. Alles ohne Geld im Hinterhof mit halt Außenklo und so. Und ich meine, ich habe Zeitungen ausgetragen. Und ich fand mich immer großartig.
Aber wie sind Sie von der Malerei überhaupt zum Film gekommen? Ohne Filmhochschule. Versucht haben Sie es an der DFFB?
Ich habe es versucht, ja. Und das ist Gott sei Dank schiefgegangen, denn damals war das sehr politisch, die Zeit. Also die 68er. Ne? Es war dann auch so angesagt, mehr Propaganda zu machen als Kunst und so. Das wäre alles nicht meins gewesen.
Aber mich wundert, dass Sie sagen, das Politische war nicht Ihres. Also eine Message hatten Sie doch auch rüberzubringen.
Ja, aber ich bin ja ein sehr dummes Kind gewesen. Ich war dreimal sitzen geblieben und nicht mal mittlere Reife und hatte so einen Hass gegen das Akademische. Also dieser Talk von Dutschke und dieser Universitätstalk, der hat mir nicht gefallen. Einfach so sprachlich fand ich den grauenhaft. Dieses Verklausulierte und so. Und ich war eher ein Poet, ein Künstler, habe meine Gedichte geschrieben und gemalt. Natürlich habe ich das mitbekommen, die Demonstrationen war auch dabei und inhaltlich d'accord. Aber ich fand diese Massenbewegung furchtbar. Und dieselbe Masse, die damals politisch war an der Studentenbewegung, da sind viele von denen später dann in die Drogen abgedriftet oder zu Religion, zu Bhagwan, dann zu Sekten und so. Diese ganzen Massenbewegungen haben mir nie gefallen. Also ich war dazu individuell und wollte nicht so als Herde in so einem Vieh in der Herde sein oder so, das dann über den Kudamm rast und Parolen schreit und so. Dann natürlich, als die RAF kam oder so, das fand ich furchtbar, diese Gewaltgeschichten. Mein Herz war eher bei den Anarchisten, also bei denen, die Spaßfraktionen machten, die das System in Frage stellten durch Witz, wie Fritz Teufel und so. Ich meine, da konnte ich mich eher identifizieren.
Bis heute legendär sind diese Filme aus dem sehr kreativen Jahr 1970, die Bettwurst und schon vorhin kurz erwähnt, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Ein Film, ja, in dem sie ihre Wut über die damalige Schwulenszene thematisiert haben. Worauf waren sie wütend?
Naja, ich meine, bin ja in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen, also Schwulsein war kriminalisiert. Und als ich nach Berlin kam, dachte ich natürlich, dass ich da Freunde finden würde, mit denen ich ja einfach viel freier leben könnte, was im sexuellen Bereich stimmte. Aber es gab da kein Interesse, sozusagen emanzipativ zu sein, also für die eigenen schwulen Rechte einzutreten, sondern das waren dann Leute, die hatten dann ihre Schlagersänger auf dem Schrank und hatten sich so für Kitsch interessiert und flüchteten sich so in Glamour. Aber inhaltlich konnte man wenig mit denen sprechen. Und die Linken, also die linken Gruppen waren ja damals auch nicht sehr schwulenfreundlich. Und insofern fühlte ich mich da sehr allein und war auch unheimlich wütend auf viele Schwule, die sozusagen gegen ihre eigenen Interessen auch politisch wählten oder so, oft sehr, sehr konservativ. Und diese Wut, die dann angestaut ist, die habe ich dann in einen Film gepackt. Und als 1969 der Paragraph 175 erleichtert wurde, also nicht abgeschafft wurde, erst 94, und da habe ich diese Wut sozusagen gegen meine schwulen Freunde erstmal so losgelassen. Und das hat natürlich einen unheimlichen Aufstand. Also die Leute bei den Vorführungen waren entsetzt und haben geschrien und mich beschimpft. Und dadurch entstand eine Diskussion. Mhm. Eine sehr, sehr produktive Diskussion. Wir haben über 40 Schwulengruppen dann gegründet in Westdeutschland und Berlin.
Wie hatten Sie überhaupt Ihr Coming Out?
Also mein Coming Out war mit diesem Film eigentlich offiziell. Also ich habe vorher auch mich nicht getraut bei meinen Eltern. Ich hatte schon einen Freund, war mit dem auch bei meinen Eltern, aber habe mich nicht getraut, denen das zu sagen. Und erst als ich dann im Fernsehen auftrat mit dem Film, mit Diskussionen, haben meine Eltern das auch erfahren. Und ich habe sozusagen den Film benutzt sozusagen zur eigenen Emanzipation. Wie gesagt, es war kriminell. Ich wohnte hier in der Wohngemeinschaft in der Grohlmannstraße und ein Architekturstudent war dabei und der wollte mich anzeigen, als er mitkriegte, dass ich schwul bin. Und wenn er mich angezeigt hätte, hätte man mich verurteilen müssen. So waren die Gesetze damals. Also das war gefährlich.
Wie haben Ihre Eltern reagiert?
Meine Mutter eher besorgt, mein Vater relativ locker. Meine Mutter sagt, ja, er wird ein schweres Leben haben und so. Und mein Vater starb 73 und dann hat meine Mutter sich sehr, sehr verwandelt. Also meine Mutter ist dann sehr liberal geworden. Und die letzten 15 Jahre habe ich ja sie nach Berlin geholt und wir haben zusammen in einer Wohnung gelebt und eine großartige Frau, die mit 98 gestorben ist.
Ein anderen Film, den Ihre Mutter vermutlich auch gesehen hat, ist Die Bettwurst. Spielt immerhin eine Verwandte die Hauptrolle. Tante Luzi, warum ist dieser Film ziemlich schrill bis heute Kult.
Tja, das weiß man nicht, ne? Warum ein Film plötzlich Kult wird, so ein Erfolg wird. Das war was völlig Neues, mit Laien einen Film zu machen, die so schräg waren. Tante Luzi, die mit schriller Stimme immer sagte, es war ja so eine fiktive Liebesgeschichte mit einem jungen Schwulen aus Berlin, der aus Mannheim kam, Dialekt sprach. Und Luzi schrie dann immer, ich liebe dich, ich liebe dich. Dietmar, ich liebe dich, ich liebe dich.
Die Stimme ist grenzwertig.
Und Dietmar dann Mannheimer Dialekt irgendwie, Luzi, Luzi, ich liebe deine Haare, obwohl sie eine Perücke hat. Und ich liebe deinen Busen. Und so weiter. Und diese Naivität dieser Zusammenkunft, die aber die Spielfreude der beiden. Die beiden hatten unheimlich Lust, zusammen zu spielen, hatten
viel
Fantasie.
Und sich zu produzieren, ne? Also sich auch der Kamera zu zeigen.
Ja, ja, unheimlichen Exhibitionismus. Also Luzi ließ sich überall fotografieren, vor der Heizung, vor ihrem Kühlschrank, vor allem, zog sich schrill an. Und wenn die Leute sie kritisierten, weil sie zu laut, zu bunt war, dann sagt sie, was gehen mich die anderen an? Hauptsache, ich bin glücklich. Also die hatte ein unheimliches Selbstbewusstsein und Dietmar auch. Ich wollte sie immer auf die Bühne stellen und das war sozusagen der erste Star, den ich dann auch gemacht habe. Luzi und Dietmar wurden sehr bekannt. Und
mit dem Film Die Bettwurst.
Mit dem Film Die Bettwurst, dann haben wir noch eine Fortsetzung gemacht, dann haben wir 20 Jahre später, habe ich mit Luzi sie nach Hollywood geholt und wir haben den Film gemacht Can I Be Your Bratwurst Please? Mit einem berühmten Pornostar, wo wir diese Liebesszene aus dem Bettwurst-Film nochmal nachgestellt haben auf Englisch und kurze Zeit später ist dann Luzi gestorben. Ja, war es zu Ende und jetzt guckt sie von oben zu.
Rosa von Praunheim ist in dieser Stunde mein Gast.
Genau, also erstmal kommt das Schweinchen wieder. Ne?
Immer
das
zu Beginn.
Im Jahr des Schweins. Und ich will kurz noch mal ein Gedicht vorlesen. Komm zu mir, kleiner Vogel, sage Pieps und ich sag Pups. Und dann fliegen wir nach Malaga und setzen fort die trüben Stunden, die wir nie erlebt. Juchai, juchai, ich brate mir ein Ei.
Passt ja zur Frühstücksstunde.
Ja, ne?
Also ich sehe schon, die Dramaturgie wird hier von Ihnen vorgegeben. Immer zu Beginn.
Ich bin ja Regisseur, nicht? Ich meine, die sind so dominant, das ist furchtbar.
Möchte jetzt aber trotzdem über Gertrud reden. Über Gertrud,
ja, meine Mutti.
Mischwitzki ist fast 100 Jahre alt geworden und soll mal gesagt haben, sie hätte zwei Weltkriege überlebt, der dritte seien Sie.
Ja, das ist doch sehr schön.
Was hat sie damit gemeint?
Ach na ja, ich meine, ich war halt immer absurd, fantasievoll, verrückt als Teenager und meine Eltern eher sachlich. Meine Mutter war Berufsschullehrerin, wollte eigentlich Medizin studieren. Insofern war diese künstlerische, poetische Ader ihr fremd, aber sie haben mich geliebt, ohne mich zu verstehen. Das heißt, sie haben mich immer unterstützt, sie haben mich geliebt, aber dadurch, dass sich rausgestellt hat, dann, das hat sie ja mit 94 im Jahr 2000 gesagt, du bist nicht mein Sohn. Ich habe dich gefunden im Kinderheim in Riga 1942.
Da waren sie 60 Jahre alt.
Ja, sie hat dann nicht mehr gesagt.
Was war das für eine Situation? Warum hat sie das an diesem Tag zu dieser Stunde gesagt?
Also ich glaube, sie aus rechtlichen Gründen. Sie dachte irgendwie, ich habe dann Schwierigkeiten, weil ich bin nie offiziell adoptiert worden. Da haben die vom Heim gesagt, nehmen Sie ihn einfach mit, das deutsche Baby. Und sie haben mich sozusagen vor den Russen gerettet. Also was wäre passiert?
Warum waren die Eltern in Riga?
Mein Vater hat dort für eine Elektrofirma gearbeitet und meine Mutter hat dann ehrenamtlich in der Küche gearbeitet von dem Krankenhaus. Und dadurch hat sie dann auf der Babystation mich gesehen, sich verliebt in mich und wie gesagt, hat mich dann mitgenommen, mir ein wunderbares Leben ermöglicht. Also sonst wäre ich unter Stalin irgendwie Soldat geworden. Als Schwuler und Künstler wäre das eigenartig.
Aber wie war diese plötzliche Wahrheit für Sie?
Toll. Ich bin ja so abenteuerlustig. Ich fand das fantastisch. Weil jedes Kind träumt ja irgendwie, er ist irgendwie so ein Kuckucksei und ist in Wirklichkeit ein Prinz und was ganz Tolles. Hatte ich so Vermutungen. In der Nähe in Riga, wo meine Eltern wohnten im Kaiserwald, war ein KZ. Da dachte ich, vielleicht hat eine jüdische Mutter das Baby ausgesetzt und so. Also ich habe da lauter Vermutungen gehabt von einem tollen Fotografen, der damals sehr berühmt war oder so und der immer mit seinem großen Auto dann kam. Aber das habe ich dann alles erst später erfahren, als wir dann rauskriegten, wer die leibliche Mutter ist.
Das haben Sie alles recherchiert?
Das haben wir alles dann für einen späteren Film recherchiert. Der Film heißt Meine Mütter, ja.
Spurensuche in Riga.
Genau.
Was wissen Sie denn heute über Ihre leiblichen Eltern?
Also über den Vater gar nichts, da haben wir nur Vermutungen gehabt und bei der Mutter, da gab es noch die Schwester von ihr, die lebte und die schon ein bisschen dement war, aber der Sohn hatte noch drei Fotos von einer leiblichen Mutter und die konnten nur so andeutungsweise was sagen, dass ihre Sekretärin in Riga war und dort mich im Gefängnis geboren hat. Weshalb wissen wir nicht genau, vielleicht Schwarzmarkt oder so war im Gefängnis. Sie muss immer sehr verrückt, sehr provozierend gewesen sein, denn sie ist dann ein Jahr nach dem Krieg, als sie dann wieder in Berlin war, ist sie von denselben Ärzten der Euthanasie ermordet worden, hier in Wittenau. Das haben wir in den Akten rausgekriegt. Das war immer so typisch, dass man die hat verhungern lassen. Sie hat dann jeden Tag 20 Elektroschocks bekommen. Also in den Akten hat man das gefunden, wurde dann auf dem Feld verscharrt. Und das war noch ein Jahr nach dem Krieg. Das heißt, dieselben Ärzte haben ja da weitergearbeitet.
Haben Sie mit all dem, was Sie da rausgefunden haben, Ihren Frieden geschlossen?
Ja. Steht da neben mir. Das bin nicht ich. Das ist eine andere Person. Und ich habe das sozusagen als so ein Abenteuer gesehen, eine spannende Geschichte. Ich konnte mich gefühlsmäßig da gar nicht einlassen, weil meine Mutter, die mich aufgezogen hat, ist die wahre, tolle, wunderbare. Also ich habe da so ein Glück gehabt.
Sie betonen das immer so, dass Sie so liebevoll aufgewachsen sind. An was denken Sie denn dabei? Weil andererseits sagen Sie ja, die haben Sie nicht verstanden.
Ja, aber man hat mir Liebe gegeben und ich habe ja dann viele Filme auch gemacht, also über Leute, die nicht so privilegiert sind, die nicht so eine gute Erziehung genossen haben, die unbürgerlich aufgewachsen sind, besonders in meinem Film Die Jungs vom Bahnhof Zoo über männliche Prostitution. Wenn da Leute aus Rumänien kommen, Romas zum Beispiel, die keine Chance hatte, richtig zur Schule zu gehen, die von der Gesellschaft nur verachtet wurden. Und mir sagte mal eine Sozialarbeiterin, wenn du nur eine Person in deinem Leben hast, die es gut mit dir meint, dann hast du eine Chance. Und viele haben nicht diese eine Person, sondern da ist schon Unfrieden in der Familie. Die wachsen mit Schlägen auf und mit Drogen und mit weiß nicht was allem. Ich meine, wir als Bürgerliche können uns das gar nicht vorstellen, weil wir das ausblenden. Und insofern bin ich so dankbar, denn es gibt andere, die Adoptiveltern hatten, wo sie schrecklichen Missbrauch erlebten oder weiß nicht was. Bei vielen ist das schiefgegangen. Und bei mir ist es Gott sei Dank, habe ich eine Harmonie gehabt an eine wunderbare Kindheit hier am Rande von Berlin in Lichterfelde, in Seehof, das war dann 100 Meter von der Westgrenze. Mit 10 sind wir dann raus, 1953. Man durfte nichts mitnehmen, man durfte auch nicht auffällig sein, sondern die nahmen mich einfach mit. Wir fahren heute in den Westen, was man ja machen konnte. Und dann haben sie mir gesagt, wir können nicht mehr zurück. Du wirst deine Schulkameraden nicht mehr sehen. Du kannst nicht mehr zurück und wir bleiben jetzt hier. Und für mich war das ein großes Abenteuer. Dann sind wir übers Rheinland nach Frankfurt und dort in Braunheim. Bin ich dann zur Schule gegangen, habe meine Gedichte geschrieben.
Daher stammt der Name, Braunheim.
Von Braunheim, genau. Als ich vor ein paar Jahren einen Film gemacht habe über meine Jugend in Frankfurt-Braunheim, da habe ich im Stadtarchiv gefunden, dass es die Ritter von Braunheim gab. Der Ritter Wolfram von Braunheim, ein Freund von dem Sohn von Kaiser Barbarossa, der hatte da eine kleine Burg. Und in Wikipedia steht leider, Rosa von Braunheim ist nicht verwandt mit dem Ritter Wolfram von Braunheim. Das finde ich eine Unverschämtheit.
Und Rosa?
Rosa ist der rosa Winkel, den Schwule im KZ bekommen haben unter den Nazis als Kennzeichen, so wie der gelbe Stern die Juden bekommen haben und der schwarze scheinbar asoziale und so weiter. Und das habe ich als ein Statement eines stolzen Schwulen sozusagen den Namen mir gegeben. Und es war gleichzeitig geschlechtsverwirrend. Ich habe bis heute nicht meinen Künstlernamen in meinem Pass eintragen dürfen wegen Geschlechtsverwirrung.
Und was steht im Pass?
Holger Mieszwicki, der Name meiner Eltern. Mieszwicki, ursprünglich Mieszwicki, Mieszwicki, polnisch. Die hießen sogar von Mieszwicki, irgend so ein Bauernadel. Sie haben sich dann in der Nazizeit umgetauft in Mieszwicki, also das eingedeutscht. Vorname Holger, das ist auch so ein germanischer Name. Also insofern bin ich ganz froh, dass ich meine eigene Identität mit meinem Namen finden konnte.
Der Filmemacher Rosa von Braunheim hat uns schon von seinem Aufbruch erzählt als schwuler Aktivist und Künstler. Sehr prägend war die Künstlerfreundschaft mit dem Regisseur Werner Schröter und der Kamerafrau und Filmemacherin Elfie Mikesch. Im Sommer im Vergangenen hat die Akademie der Künste ihnen dreien eine große Gemeinschaftsausstellung ermöglicht. Da war Elfie Mikesch auch hier mein Gast. Und sie hat rückblickend gesagt, dass viele der Errungenschaften von damals heute keineswegs gesichert sein. Wie erleben Sie das?
Naja, ich meine, wir sehen ja, was für eine politische Situation wir momentan sind. Nicht? Ich meine, AfD, Trump, Putin, Orbans, Erdogan und so weiter. Das heißt also, Europa die Gefahr ist, dass es zerfällt, wie der Nationalstaaten. Und das ist dann, kann wieder leicht in den Krieg münden. Und diese Rechtstendenz bei vielen, dieser Nationalismus, das ist schon ungeheuer gefährlich. Und das betrifft natürlich auch Minderheiten. Also dass Schwule, die jetzt erstmal so lange für ihre Emanzipation gekämpft haben, dass die wieder diskriminiert werden. Das sieht man ja zum Teil immer noch an Schulen. Man muss immer wieder um seine Freiheit kämpfen, um seine demokratischen Rechte. Und dazu sind wir immer wieder aufgefordert. Und da möchte ich auch ein Teil davon sein.
Sie haben in den 80er Jahren als einer der ersten in Deutschland öffentlich für Safer Sex geworben. Wie ist das Thema AIDS in Ihr Leben gekommen?
Ab 1971 war ich immer wieder in Amerika, habe dort sehr viele Filme gedreht bis 1995. Und gerade Anfang der 80er Jahre habe ich ja so die ersten Artikel über AIDS in der New York Times, war 81 der erste Artikel über die Schwulenpest oder so. Da fing dann an, Freunde von mir zu sterben. Das war damals eine unheilbare Krankheit, also man starb auf eine fürchterliche Weise. Ich habe das in einer AIDS-Trilogie dokumentiert und gerade in Amerika sehr viel, also Künstler gegen AIDS in dem Film Schweigen gleich Tod, positiv über Politik und AIDS. Aber habe dann auch in Berlin versucht, das, was ich dort mitbekommen kann an Protesten, an Safer-Sex-Programmen, das nach Deutschland zu bringen. Habe hier 85 schon Ein Virus kennt keine Moral gedreht, eine Komödie zu AIDS, um aufzuklären. Und das war für mich sozusagen als Schwulenaktivist einfach eine heilige Aufgabe, einfach zu warnen.
Hatten Sie selbst Angst vor dieser Krankheit?
Na, Wahnsinn, ja, Angst, natürlich. Also ich meine, wir wussten ja nicht, wie sich es überträgt. Ich meine, ist das durch den Dampf in der Schwulensauna oder durchs Küssen oder weiß nicht was? Wir wussten das ja nicht. Das kam ja erst dann raus, wie sich es überträgt, langsam. Und ich meine, das sind ja nun Tausende, Zehntausende von Leuten. Und das war sehr traurig, diesen Tod zu sehen, bis dann in den 90er Jahren erst ein Mittel kam, was das eben sehr reduziert hat.
Sie haben eigenartigerweise aber Gegenwind bekommen für diese Art von Aufklärungsarbeit, auch von den AIDS-Hilfen. Warum?
Ja, also besonders auch von den linken Sexualwissenschaftlern, mit denen ich ja zusammengearbeitet habe. Die haben das sozusagen verharmlost. Die haben gesagt, also in dem Moment, wo du jetzt so radikal Safer Sex forderst oder so, wird der Staat bald Homosexualität verbieten. Und das ist alles nicht so schlimm. Das ist nur in Amerika so. Und wir müssen es erstmal psychologisch, also mit irgendwelchen Therapien sozusagen drauf einstellen. Und dann kamen Sprüche wie jeder hat das Recht auf AIDS und sowas. Und ich war wahnsinnig wütend. Also ich habe mir sehr viel Feinde gemacht. Es war ein großer Kampf. Zum Teil kam ich ins Kino mit 500 Leuten, die alle gegen mich waren, die mich fertig machen wollten. Und ich habe aber innerhalb von einer Viertelstunde die umdrehen können und denen klar machen kann, wie wichtig der Schutz ist, Safer Sex ist und dass eine Freiheit uns nichts nützt, wenn wir daran sterben.
Täusche ich mich oder ist das so, dass es heute, außer für die Betroffenen und deren Umfeld, eigentlich überhaupt gar keinen Thema mehr ist? Mich wundert es. Es ist raus aus der Öffentlichkeit.
Ich habe ja dann durch mein Outing, also das war Anfang der 90er Jahre, das war auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise, da habe ich Prominente geoutet, prominente Schwule, um sie sozusagen mit einer Provokation zu zwingen, zu AIDS-Prävention Stellung zu nehmen und sich öffentlich zu machen und zu warnen und so weiter.
Harpe Kerkeling,
Biolek und so weiter und auch noch andere. Und das war ein riesen Skandal. Ich habe mich dadurch sozusagen rauskatapultiert aus dieser AIDS-Politik und konnte dann auch nichts mehr ausrichten. Aber heutzutage ist es eben so, dass jetzt ein Medikament auf dem Markt ist, das nennt sich PrEP, was man nehmen kann, um dann sich nicht anzustecken mit HIV. Und ich finde das sehr gefährlich, also weil viele das nehmen, dadurch aber andere Infektionskrankheiten, also ich meine, ob das jetzt Syphilis oder Tripper ist oder auch Hepatitis C oder so, können sie trotzdem sich anstecken, wenn sie ungeschützt sind. Sex ist ja was Wunderschönes, freier Sex ist großartig, aber man muss doch gewisse gesundheitliche Regeln einhalten und sich selber schützen. Unser Leben ist wertvoll.
Ich möchte noch mal einhaken bei dem Outing der Prominenten jetzt im Rückblick. Sie sagen, das hat sie rausgebracht. katapultiert. War es trotzdem richtig?
Das ist die Frage. Also da teilt sich die Meinung. Also selbst Happe Kerkeling und Bio waren ja ein paar Jahre später dann in ihren öffentlichen Statements dankbar, dass sie jetzt sich nicht mehr verstecken müssen.
Haben ja auch unheimlich viel Respekt dafür bekommen.
Ja, ja. Und ich meine, ich war sozusagen das Schwein der Nation. Bildzeitung, erste Seite, Folie Rosa und so weiter. Ich konnte das alles ertragen. Also ich bin stolz drauf, dass ich es gemacht habe. Ich denke, manchmal muss man einen Stein werfen. Ich würde es heute nicht mehr machen, aber es war eine schreckliche Zeit.
Also, warum würden Sie es heute nicht mehr machen?
Also es müssen andere machen. Ich meine, manchmal juckt es mir in den Fingern, wenn man die katholische Kirche ansieht. Ich meine, wie viele Schwule da im Vatikan sind und wie viele schwule Priester da in einer schrecklichen Situation sind, dass sie eben heimlich ihre Liebhaber haben müssen. Und das ist anscheinend eine große Zahl. Also die ganze Sexualmoral der Kirche, der wir ja auch diesen schwulen Hass zu verdanken haben oder Sexualfeindlichkeit von Anfang an. Und da juckt es einen schon in den Fingern und sagen, also den möchte man gerne outen und die einfach zwingen und sagen, also bekennt euch und seid liberaler und offener, akzeptiert Frauen als Priester und Schwule und so weiter.
Als Protagonisten Ihrer Filme, da wählen Sie ja auch immer wieder sehr mutige Menschen, sehr unkonventionelle, nonkonforme Personen, zuletzt in Überleben in Neukölln zum Beispiel, die Drag Queen.
Die Protagonistin ist Juvelia, ein Transvestit, der in der Sanderstraße in Neukölln ein kleines Lokal hat und dort jedes Wochenende entertaint. Und das hat großen Spaß gemacht, sozusagen Neukölln zu porträtieren. Und der Film läuft jetzt im RBB Fernsehen am 17. Februar. Und ja, ich hoffe, dass wir ein kleines Lied von Juvelia.
Die schönste Frau von Berlin.
Ich bin die schönste Frau von Berlin. Und das finde ich so toll, weil die Juvelia sagt, ich bin die schönste Frau nicht nur von Neukölln, ich bin die schönste Frau von Berlin. Und als ich mit ihr nach New York fuhr, wo sie eine Ausstellung hat, ich bin die schönste Frau von New York. Wir sind ja alle die schönsten Frauen und Männer. Und ich meine, die positive Einstellung, dass wir ein Selbstbewusstsein haben zu unserem Körper, zu unserem, was wir tun und was wir denken, dass wir ein Recht haben, uns wertvoll zu finden. Das präsentiert Juvelia in ihrer Naivität, mit ihren Liedern, mit ihren wunderbaren Gemälden, mit ihrem Entertainment, diesen Stück von Mut sozusagen, wie viele meiner, ob das Lotti Huber ist oder meine Tante Luzi oder so, die alle diese Selbstliebe auch hatten.
Oh, you love me, Cherie. I look good, Cherie. Wie geht es dir, Cherie? Hast du mir wieder Rosen mitgebracht, Cherie? Danke für die Pralinen, den roten Teppich, die dicken Erdbeeren, das Blitzlichtgewitter. Ich bin die schönste Frau von Berlin. Ich bin so wunder, 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 wunderschön. Ich bin die schönste Frau von Berlin.
Die schönste Frau von Berlin, Juvelia, die Berliner Drag Queen, Protagonistin des Films Überleben in Neukölln von Rosa von Braunheim, meinem heutigen Gast. Es gibt einen anderen wunderschönen Film.
Ja, aber erstmal gibt es dieses wunderbare Schweinchen und ich muss wieder ein Gedicht vorlesen. Ich bin so schön und süchtig nach deinen Falten am Popo und du auch ebenso. Ich bin so froh, dass du so froh bist und Glück bedeutet nicht, dass wir uns lieben.
Sondern?
Ja, das ist dann dem Zuhörer überlassen.
Hat das Schweinchen auch Falten am Po?
Nee, das ist ganz glatt. Das ist ein wunderbares, junges, entzückendes Schweinchen, mit dem man sich gut identifizieren kann.
Es gibt einen sehr, sehr schönen Film über Sie aus der Perspektive Ihrer damaligen, ehemaligen Regiestudenten von der Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen. Darunter sind Robert Thalheim, Axel Ranisch, Tom Tykwer, alle selbst inzwischen erfolgreiche Filmemacher und eben Rosa Kinder, so heißt dieser
ja,
Film.
Ja, und Julia von Heinz, die als meine Assistentin dort mit mir bei der Professur war.
Chris Kraus
und Tom Tykwer.
Was wollten Sie denn den Studierenden mit auf den Weg geben?
Verrückt zu sein, fantasievoll zu sein, wagemutig zu sein und vor allen Dingen viel zu drehen. Gedichte zu schreiben, zu malen, ständig Filme zu machen, jedes Wochenende. Wir haben am Donnerstag, haben wir über einen neuen Kurzfilm nachgedacht, über einen Stoff. Am Freitag war das Casting, am Sonntag wurde gedreht, am Sonntagabend war der fertige Film fertig. Das heißt also, ohne viel nachzudenken, ich wollte immer das Denken verbieten und sagen, einfach machen.
Obwohl die natürlich viel gedacht haben. Die hatten Abitur, die haben studiert.
Und das ist ja die Tragik.
Die waren im Grunde viel intellektueller als sie.
Genau, war die Tragik, dass sie mit Abitur verdirbt man sich ja schon vieles. Man wird so vorgeformt in ein bestimmtes wissenschaftliches oder theoretisches Denken, und das ist gerade für kreative Menschen nicht so günstig. Man muss sich diese Kindlichkeit, diese Gefühle, also ich musste denen überhaupt beibringen, was Gefühle sind. Das haben sie ja alles verlernt. Ne? Und Film ist ja nicht Gedanken in Bilder, sondern Gefühle in Bilder. Das ist auch wie beim Schreiben oder so, Gedichte und Romane. Wir können das Publikum nur interessieren, wenn wir sozusagen über Gefühle, sonst müssen wir ein Sachbuch schreiben. Da habe ich sehr viel witzige Übungen gemacht, um ihnen beizubringen, was Gefühle sind. Also ich hatte in meinem Haus im Parterre, hatte eine Bekannte von mir ein S&M-Studio, und da habe ich erstmal die Studenten hingeschickt. Die wurden dann Elektroschocks an Kreuznageln und so weiter. Die kamen alle unheimlich schockiert dann in meine Wohnung, und dann mussten sie schreiben. Dann, also aus dieser, am nächsten Tag morgens um 7 Charité, Autopsie, kamen die genauso verwirrt. Am dritten Tag hatten sie dann Boxunterricht, war dann ein großer schwarzer Mann, Frauen und Männer mussten boxen, wir müssen uns durchs Leben boxen. Also durch diese sozusagen gefühlsmäßigen Übungen oder so, dass sie anders drauf kamen. Und da, glaube ich, habe ich großen Erfolg gehabt.
Der Film ist sehr anrührend, das ist intensiv, wie man sieht, wie die Einzelnen wirklich eine starke Beziehung zu ihnen entwickelt haben, obwohl sie kein sanfter Lehrer waren. Also da wird auch gesagt, dass sie Einzelne zum Teil regelrecht fertig gemacht haben. Axel Ranisch sagt, das war Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, ja. Das heißt also, wenn dreimal jemand seine Übungen nicht gemacht hat, dann habe ich ihn rausgeschmissen und habe gesagt, dann sucht er jemand anders. Ich glaube, das ging gar nicht rechtlich, aber ich habe es einfach gemacht. Also ich wollte schon, dass sie diszipliniert sind. Ich habe die Tür 21:15 abgeschlossen. Also wenn die zu spät kamen, ging nicht. Dann waren sie eben alle 21:15 da, weil sie eben wussten, das ist ein interessanter Unterricht. Und dann war besonders erfolgreich waren immer die Kursionen. Also wenn man nach außen, wenn man woanders hingefahren ist, dann wurde, ich habe die ja mitgenommen nach Hollywood, schon das erste Seminar, weil ich mich da ganz gut auskannte. Und da haben sie ihre Filme gemacht. Oder später nach Kalkutta, die ärmste Stadt der Welt. Ich meine, wo man nur gute Filme machen kann, weil einfach die Krankheit, der Tod auf der Straße liegt.
Klingt jetzt ein bisschen zynisch.
Dass der Krankheit und Tod da auf der Straße liegt.
Und man deshalb nur gute Filme machen kann.
Ja, weil das, also man kann, da ist der Schmerz ist so offensichtlich, den wir ja gar nicht hier empfinden. Uns wird das ja alles weggenommen. Also jeder, der krank oder stirbt, wird irgendwo verwahrt oder ins Altersheim oder weiß nicht was. Wir erleben ja nicht mehr sozusagen das Unglück der anderen. Das ist ja eine Spaßgesellschaft, nicht? Die das alles sozusagen. Und als Filmemacher brauchst du Konflikte und du brauchst den Schmerz. Du brauchst da, wo es weh tut. Denn das wollen wir als Zuschauer wieder sehen. Insofern war das sehr heilsam, dass die einfach mal in eine Stadt gingen, die sehr arm ist. Wir haben dort mit der Filmakademie in Kalkutta auch Verbindung aufgedingst. Und dass sie nicht alle in dieser Wohlstandsgesellschaft sozusagen leben und sind ja zum Teil sehr verwöhnt aufgewachsen.
Wie dreht man Filme? Schreibt man Gedichte? Malt man Sterne und Schwänze? Das erklären Sie kurz und knapp in dem Buch. Wie wird man reich und berühmt. Mir hat darin was gefehlt, das glaube ich aber auch für Ihr Leben existenziell ist, nämlich dieser Aspekt, keine Angst zu haben vor der Zukunft.
Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das?
Als Filmemacher keine Angst zu haben vor der Zukunft, weil das könnten diese jungen Regiestudenten, die unter Umständen das Buch ja auch lesen und lesen sollen, haben, dieser Druck, erfolgreich sein zu müssen.
Naja, erstmal ist es nicht dieser Druck, erfolgreich sein zu müssen, sondern das Buch geht über Kreativität. Ich habe aus den vielen Übungen, praktischen Übungen aus meiner Zeit als Lehrer, habe ich ein Buch geschrieben. Also das ist nicht nur so ein Witzbuch, sondern es sind Gedichte und Zeichnungen drin. Aber es geht um Kreativität. Wie wird man kreativ? Und da gehört auch eine gewisse Disziplin dazu, dass man sich bestimmte Sachen vornimmt und sagt, du setzt dich morgens eine halbe Stunde hin und schreibst etwas, was immer das ist. Aber einfach, dass man kreativ bleibt. bleibt und nicht nur den Tag so verträumt. Und diese Freiheit soll man ja erstmal haben. Und ob es dann ein Beruf wird, ob man damit Geld verdienen kann, das ist bei den meisten ja nicht gegeben. Ich meine, wenn man Kunst studiert, in welchem man nun Fotograf oder Maler oder Musiker ist oder so, das gelingt den wenigsten, dass es dann wirklich ein Beruf wird. Aber die Freude an Kreativität, das ist das Wichtigere. Nicht so sehr, was man damit an Geld verdient, ob es ein Beruf wird, sondern dass man einfach Spaß im Leben hat, dass man sozusagen eine Erfüllung hat. Und gut, dann viele müssen dann jobben, müssen andere Sachen daneben machen. Ich hatte jetzt so einen Kursus im Kopf für Ältere und Jüngere gleichzeitig. Also erste Schritte, letzte Schritte sozusagen. Mhm. Senioren und Junioren machen gemeinsame Filme. Leute, die vielleicht bis 60, 70 gearbeitet haben und sagen, jetzt möchte ich aber kreativ sein, das, was ich mein Leben lang im Beruf nicht durfte. Und zusammen mit jungen Leuten, die sich ihre Kreativität erstmal anfängt oder so. Es ist viel wichtiger, Kunst oder Kreativität als eine Alternative im Leben zu dieser sehr sachlichen, geldorientierten Situation zu sehen.
Dann seien wir jetzt kreativ. In dem Film Rosa Kinder, da gibt es ja dieses schöne Prinzip, Sie schließen die Augen und beschreiben jeden Ihrer Studenten in so einer Art Fantasiekostüm, als Schnecke, als Wand, als Schlange. Machen Sie doch jetzt die Augen zu und beschreiben sich selbst.
Ich soll mich selbst beschreiben. Ich bin ein großer Frosch und habe einen riesigen Schwanz. Der ist rosa und aus dem spritzen wunderbare goldene Funken. Und ich hüpfe umher und manchmal hüpfe ich auch auf die Schulter von liebenswerten Menschen und flüstere ihnen ins Ohr, du hast Glück im Leben. Du bist ein Glückskind, so wie ich.
Schön.
Also im nächsten Leben werde ich ja ein Erdbeerfrosch, ne? Das steht schon fest.
Warum?
Die sind klein und giftig und haben so rote Flecken, ne? So Erdbeerfarben. Nee, ich habe mal über das Liebesleben von Erdbeerfröschen, habe ich mal was gelesen und Fotos gesehen und das würde mir behagen.
Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht. Das ist auch so eine Art Braunheim-Lebensrevue, die mit Erfolg im Deutschen Theater in Berlin läuft, derzeit noch zu sehen. Und darin geht es ja auch um das Altern, also die Frage, wie lange werde ich noch Filme machen können? Wie lange werde ich in meiner Wohnung bleiben können? Wie möchten Sie denn am liebsten altern?
Vor anderthalb Jahren hatte ich so einen depressiven Gedanken und dachte, gut, also ich habe jetzt 150 Filme gemacht und weiß nicht, wie viele Bücher geschrieben und Bilder gemalt und Gedichte und so. Eigentlich ist es genug. Also ich möchte gern eingeschläfert werden. Und habe das auch meinen beiden Männern, mit denen ich zusammenwohne, gesagt, meinem geliebten Oliver und meinem Mitarbeiter Mike. Die haben mich ausgelacht. Ich fand das unverschämt. Und dann im letzten Jahr war das produktivste Jahr meines Lebens. Also die große Ausstellung, das Theaterstück, dann den Film Männerfreundschaften, der ins Kino kam und jetzt noch ein paar Tage läuft im Tilsiter Lichtspielen über Homoerotik in der Goethezeit. Also ist doch ganz gut, dass ich mich nicht umgebracht habe oder eingeschläfert worden bin. Und momentan geht's mir unheimlich gut und ich glaube, ich habe noch 4 gute Jahre. Ne? Dann werde ich 80 und den 80. werde ich dann sehr prominent feiern, auch mit einer großen Ausstellung. Und da, bis dahin habe ich ja schon wieder, weiß nicht wie viele Filme gemacht und Gedichte geschrieben und werde singen und tanzen. Und danach ist es schwierig, also ich denke so mit der Demenz, ne, mit 80, Männer haben es schwer. Frauen leben ja viel länger und sind viel länger vital und so. Aber Männer, glaube ich, haben die Gefahr, dass sie dann nur monologisieren. Vielleicht kann ich dann gar nicht mehr zuhören und kann dann nur irgendwie vor mich hin plappern und Blödsinn
dann
plappern.
Können Sie keine Filme mehr machen, denn in den Filmen hören Sie ja wirklich sehr gut zu.
Ja, ja, gut, aber vielleicht mache ich dann nur noch Filme, wo ich dann selber mich darstelle, ne, und fröhlich pupse und so weiter. Und damit kann ich ja auch das nächste Gedicht. Der Schmerz im Herz hat 7 Gründe. Der eine, der bist du. Der andere, meine Lieblingskuh. Und jeder, der uns sieht, der weiß, es wird ganz böse enden. Drum wedle mit dem Schwanz, solange du es kannst.
Rosa von Braunheim. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Danke für dieses, ja, amüsante, aber auch ernste Gespräch.
Ja, eben, ne?